Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Gaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savanet und er ist mit zugeschaltet Österreichs Top-Sommelier René Kolleger. Und wir haben wieder einmal einen Winzer zu Gast bei uns. Wir freuen uns sehr. Reinhold Krutzler vom Weingut Krutzler wird uns heute über sein Leben, sein Werk und die Geschichte des Weinguts berichten und was gerade so los ist. Ich begrüße aber zuerst dich, René. Servus, Christi.
Herzlich willkommen wieder mal aus dieser wunderschönen Südsteiermark. Der Ausflug nach Wien war fantastisch, aber jetzt habe ich dann schon wieder gefreut, wie ich heimgekommen bin. Es scheint einmal wieder die Sonne. Es ist großartig, der Rosen ist gemäht, die Woche kann beginnen und wir haben einen Winzer heute, der einer meiner großen Vorbilder ist, wenn es um Blaufränkisch geht und auch um Welschriesling, Reinhold Krutzler aus dem Südburgenland. Und ich freue mich unglaublich, dass wir mit dir das heute machen dürfen, weil es eine unglaubliche Ehre ist. Lieber Reinhold, ich grüße dich aufs Allerherzlichste.
Ja, liebe Grüße zurück natürlich, René. Wir kennen uns ja doch schon ein bisschen längere Zeit und haben schon einige gute Gläser weiß wie rot miteinander getrunken, oder?
Ja, also letztes Jahr warst ja du Gast bei uns noch bei Mein Gott Maitz und da haben wir uns eine Schlacht geschlagen mit dem Steinschaf und da haben wir, ja, es waren einige Flaschen, was wir da getrunken haben und das war ein Legendenabend und jedes Mal, wenn du da bist, wird es immer ein Legendenabend. Also es ist ja immer großartig, ich freue mich jetzt, wenn du da bist.
Du, für mich ist es natürlich auch immer eine super Sache, wenn ich meine Weine nicht nur am Weingut präsentieren darf, sondern auch dementsprechend die ganzen Weinliebhaber in ganz Österreich und natürlich auch die guten und super Leute auch international unsere Weine gerne präsentieren darf, ja. Es ist für mich immer was ganz, was Großes und ist auch immer natürlich eine lustige Geschichte und für mich selbst ist das natürlich immer schon ein bisschen ein Knochenjob, weil du weißt ja, ich gehe ja eigentlich immer sehr, sehr früh nach Hause, das heißt aber früh bis in die frühen Morgenstunden.
Morgenstunden, ne? ja, genau.
Am nächsten Tag.
Ja, genau.
Ja, du gehst immer all in, also bei dir, du gehst wirklich all in und gibst wirklich alles für deine Weine.
Aber manchmal, und das muss man sagen, manchmal musst du dann auch früher abbrechen, weil das ist uns ja auf der Vivinum eben so ergangen. Das Wetter war ja sehr abwechslungsreich in den letzten Tagen und du musstest dann diese, wirklich muss man ja sagen, sehr, sehr, sehr gelungene Veranstaltung, gelungene Messe früher verlassen und bist auf den Traktor, oder?
Genau, also wir haben ja doch jetzt die letzten 3 Wochen ein bisschen ein sehr knackiges, angespanntes Wetter mit Regen, Sonnenschein, nochmal Regen, Sonnenschein. Und jetzt natürlich ist sehr eine kritische Phase, da wir uns ja in der Hauptblüte bewegen und da wir doch jetzt auch unser Weingut, sage ich mal, eh schon höchste Zeit im zweiten Umstellungsjahr, also in der Bio-Umstellung sind und da muss man schon sehr, sehr genau also im Weingarten den Pflanzenschutz machen und dass das einfach super gut passt, ja.
Ja, also du hast schon wieder eins angesprochen, das Thema, wenn du biologisch arbeitest, du musst halt dann richtig viel arbeiten, aber der Erfolg gibt einem dann immer recht, weil wenn du deine Weine dann kostest, die so viel Leben dann drinnen haben, die einfach so inspirierender sind. Am Ende des Tages dann natürlich dieser Knochenjob, aber ich glaube, wenn es dann in der Flasche ist, dann bist auch du richtig glücklich und freust dich auf die tollen Weine. Aber ja, heuer ist, wir haben es ja, glaube ich, jetzt schon tausendmal gesagt, heuer ist alles ein bisschen anders. Und trotzdem hoffe ich, dass wir wieder einen tollen Jahrgang in die Gläser dann kriegen. Aber ich glaube an euch und ihr seid solche Kämpfer und ihr macht es richtig gut.
Und auch jetzt nicht erst seit einer Generation. Das heißt, so das Zusammenspiel, das Leben, die Koexistenz mit der Natur, das ist bei euch in den Genen seit Jahrhunderten, kann man wirklich sagen. Nicht seit Jahrzehnten, sondern ihr kennt diesen Kreislauf und auch die Geschichten auch von den Großvätern von früher.
Ja, genau. Also bei uns ist es ja so, dass eigentlich mein Großvater und natürlich auch speziell mein Vater eben begonnen hat, so in den 60er Jahren wirklich auch an die Qualität des Weines, speziell auch da am Eisenberg des Blaufränkisch eben zu glauben. Und natürlich hat es zu dieser Zeit sicher ein bisschen eine andere Geschichte, also mit Pflanzenschutz oder wenn man das jetzt anspricht, also Bio war natürlich zu dieser Zeit sicher kein Thema für meinen Vater. Für mich selbst, sage ich mal, ich habe mich so langsam an diese Geschichte dann eben auch herangetastet und muss auch ehrlich sagen, also wir sind jetzt eigentlich seit 2017 auch nachhaltig Österreich dementsprechend auch zertifiziert, also wo man auch dementsprechend Richtlinien einhalten muss, dass es alles gut passt. Und wirklich überzeugt, muss ich auch ehrlich sagen, mein Sohn Clemens, gell, der was jetzt auch schon ein bisschen sich am Weingut bewegt und versucht, neue Akzente zu setzen, der hat mich wirklich schon richtig traktiert jetzt seit einigen Jahren. Also wann passiert jetzt wenigstens auch einmal diese Bio-Umstellung und dass es eben in die richtige Richtung geht. Im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, ich bin richtig froh jetzt. Es ist wirklich, du spürst ein bisschen ein anderes Feeling. Du bist mehr im Weingarten draußen. Du musst wirklich mehr arbeiten, auch mit der Rebe, mit der Natur. Und ja, obwohl es extrem anstrengend ist, bin ich richtig gut froh, dass wir jetzt diese Entscheidung jetzt auch getroffen haben, gemeinsam. Ja.
Ich habe den Clemens ja kennengelernt auf der Vivinum und muss einfach ja immer wieder sagen, ich finde das richtig toll, das Zusammenspiel aus den zwei Generationen, das Miteinander, die neuen Impulse von den ja, Jüngeren, von den jungen Wilden, aber weitsichtigeren vielleicht manchmal auch, weil sie eben wissen, wie ihre Generation tickt, was sie auch in Zukunft mit ja, was sie konsumieren möchten und was sie nicht konsumieren möchten und dass sie das zusammen ja bringen und in die Familie einbringen und dass man dann gemeinsam seinen Weg geht. Aber auch diese gemeinsamen Arbeiten mit den Generationen, auch das ist nicht neu für euch.
Also das ist natürlich nicht neu. Wie gesagt, für mich eben mit dem Vater war das auch schon immer eine spannende und auch herausfordernde Geschichte eben. Es war gewisse Dinge natürlich immer nicht leicht. Damals auch für mich, also wie ich eben von der Weinbauschule nach Hause gekommen bin, so mit 18, 19 Jahren, will man natürlich, glaube ich, auch gleich immer die Welt niederreißen und alles verändern von heute auf morgen. Und ja, aber es ist gut so. Ich gebe natürlich auch meinen Sohn ein bisschen mit, was ich mitgeben kann, so viel wie gut. Mein Sohn inspiriert mich natürlich auch immer aufs Neue jeden Tag. Er ist immer auch sehr, ich sage mal so, ja, immer super gut bei der Sache dabei und möchte auch schon richtige Akzente setzen, wo ich mir auch gerne ein bisschen auch zurücknehme, was auch ganz wichtig ist, dass man die Jugend voranlässt und weil das ist eigentlich auch die Zukunft. Und ja, bin richtig froh, dass es irgendwie in der Richtung auch positiv und gut weitergeht.
Ja, dein Papa war eigentlich der Erste, oder der Blaufränkisch dann hochleben hat lassen am Weingut. Weil der hatte in den 70er Jahren schon, wenn man so will, den ersten Herkunftswein, den Deutsch-Schützener Blaufränkisch gemacht. Also das war ja dann, wenn man so will,
Genau
ein
richtig.
richtiger also Ortswein Blaufränkisch.
Genau. Wenn man es auch ein bisschen von der Geschichte vielleicht noch
Ja,
kurz
unbedingt.
betrachtet, Eisenberg war ja eigentlich dementsprechend auch fast eher Weißweinregion, gar nicht so mit Blaufränkisch und auch von der Geschichte her, also mit Deutsch-Deutsch-Westungarn, wie das bevor das Burgenland eben entstanden ist, war ja auch der Vermieter eine ganz große Sache am Eisenberg. Und der Vater hat dann eben begonnen, so in den 60er, 70er, 80er Jahren eben auf den Blaufränkisch zu setzen, wo ich wirklich auch dankbar bin, weil wie gesagt, die Sorte Blaufränkisch ist so spannend, also im Weingarten, wenn man dann eben die Trauben kosten kann schon, natürlich auch dann die Weine, das ist dann großartig. Und das Spezielle am Eisenberg ist halt eben dieser grün-blau-Schieferboden, was wir haben auf 400 Meter, gell? Das ist dann so richtig nach Süd, Südosten, Südwesten ist das alles offen vom Norden her durch Wald eben geschützt, ein bisschen von den kühleren Winden, kalten Winden kann man jetzt ja gar nichts mehr sagen heutzutage bei diesem Klima. Ja, Und das bringt wirklich was ganz Spezielles hervor, wo man auch sagen muss, dass es ganz speziell auch fürs Burgenland ist, weil, wie gesagt, Burgenland von Nord bis Süd auch super gut, super spannend, aber der Eisenberg ist schon eine schöne Rotweininsel jetzt auch geworden die letzten Jahrzehnte. Auch zum Glück mit guten Kollegen, wo man in der Region hat, dass man gemeinsam da was vorangebracht hat.
Ja, ihr seid's, glaube ich. Also ihr habt euch jetzt wirklich etabliert im Südburgenland für einen eigenständigen Stil auch, für eine Herkunft. Und ich glaube, Südburgenland kann man auch erkosten. Und was mir so interessieren würde, weil du Furmint angesprochen hast, warum ist das dann eigentlich total gestorben? Weil Furmint eigentlich Südburgenland hätte jetzt noch nicht gekostet, weil Wölschriesling ist klar, das ist, ich glaube, die wichtigste Weißweinrebsorte. Aber warum ist der Furmint dann ganz weggekommen?
Wie gesagt, der Furmint ist schon eine Rebsorte, die was in, im Weingarten schon also sehr, sehr pflegebedürftig ist. Und wo man natürlich sagt, wenn man das jetzt in die Breite ein bisschen setzen will, auf ganz schlechten Lagen, fühlt sich der Furmint hier überhaupt nicht wohl. Also der braucht dann schon Top-Lagen. Ja, und das hat sich dann eben so ergeben, da war eben dass der Rotwein, wie gesagt, von Vaterseite her auch sicher mehr sein Liebling war, wie Weißwein eben. Und dann ist er eben, wie gesagt, es hat ja schon vom Großvater her eigentlich Weiß gegeben und auch natürlich beim Rotwein in erster Linie dann schon den Blaufränkisch. Nicht? Und auch andere Rebsorten sind erst dann irgendwie bei uns auch im Betrieb in den 90er Jahren dazugekommen. Also weil er der Vater mit Winzerkollegen in Bordeaux versucht hat, wenn du nach Bordeaux gehst, dann bringst du Rebsorten zuerst einmal Cabernet Sauvignon und dann auch ein bisschen Merlot nach Österreich oder auch auf den Eisenberg. Ja, aber trotzdem, wir haben jetzt eine wunderschöne, richtig, die ältesten Rebanlagen sind bei uns jetzt 55 Jahre vom Blaufränkisch und ich habe jedes Jahr immer super gute Freude, wenn man dann die Lese ist und wenn nach der Pressung, nach 14 Tagen, wenn man dann immer die ersten Jungweine schon ein bisschen oder die ganz rohen Weine schon ein bisschen kosten kann, und das ist immer spannend für mich und das ist, wo man auch dann immer jedes Jahr ein bisschen den Antrieb auch immer wieder gibt, jedes Jahr ist spannend, ist anders, das ist auch das Schöne an dem Weinmachen, gell? Dass man jedes Jahr eine andere Herausforderung hat und das nicht so monoton ist und sagt, okay, jetzt, jedes Jahr ist gleich und jetzt, ja, dann wird es halt schwarz und uns ist auch nicht so spannend.
Ja, aber das ist ja auch für uns in der Sommelerie so spannend auch immer, dass wir jedes Jahr die Welt neu entdecken, weil du hast jedes Jahr neue Herausforderungen, die Weine sind immer anders und aber deswegen liebe ich das ja so, weil das wächst, das lebt. Und sonst hätten wir alle, sonst hätten wir Cola trinken, weil das schmeckt immer gleich. Aber wir wollen ein lebendes Kulturprodukt haben und deswegen taugt uns das so.
Also René, ich bin ja der Konsument, der Weinliebhaber und ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du natürlich schon die Weine verkosten kannst, relativ früh machst du schon Jahrgangsverkostungen, wie man das glaube ich nennt, aber bei mir ist wirklich der Moment, in dem ich eine Flasche eines neuen Jahrgangs aufmache, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Geburtstag und Post. Geburtstag, große Freude, aber Post heißt, es kann auch was vielleicht anderes im Brief drin sein, als das, was man erwartet. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist schon so, dass jeder Jahrgang, wie du sagst, kann anders sein. Eine positive Überraschung, eine andere Geschmacksrichtung oder sagt ihr überhaupt Geschmacksrichtung in der Weinwelt?
Ja. Nuance. Wir wissen, was du redest.
Genau. Ja. Bouquet. Ja. darf ich eine Frage dann auch noch wieder aus meiner nicht wissenden Seite bringen? Und zwar, ihr habt gerade so die Unterschiede dann, also jeder Jahrgang ist was Besonderes, was anderes. Und gerade beim Flaggschiff-Wein, auf den wir ja noch zu sprechen kommen, also beim Perwolf, sagt ihr selber vom Weingut Krutzler, da nehmt ihr die besten Blaufränkisch-Trauben, die werden selektiert für diesen Wein. Jetzt frage ich als absoluter Newbie, als Nichtwissender, was macht die beste Blaufränkischtraube aus? Wie ist die? Wie sieht die aus? Wie schmeckt die? Wie prall ist sie oder vielleicht gar nicht so prall? Wie würde ich die im Weingarten oder an der Rebe erkennen, die beste Blaufränkischtraube?
Also wenn man jetzt natürlich den Blaufränkisch hernimmt, gegenüber anderen Rebsorten ist der Blaufränkisch eigentlich eher eine größere Traube und ist natürlich auch sehr lockerbeerig. Also es ist nicht so dichtbeerig wie vielleicht, wenn man den Zweigelt hernimmt, der wohl schon dichtbeeriger ist und eher gedrängt, also von der Traube her, wenn man das jetzt so sehen kann. Die besten Trauben sind natürlich für mich immer, also die Reben brauchen natürlich ein gewisses Alter. Und für mich sind die besten Trauben 25 Jahre und älter, wo wir haben, von den Reben her. Warum? Alter der Reben ist immer, Rebe wurzelt ja auch sehr tief. Und je älter das natürlich die Rebe ist, desto mehr Wurzelmasse gibt es und desto mehr reicht es auch in die Tiefe des Bodens. Der Boden hat ja auch seine Schichten oder seine Horizonte auch, wo man sagt, okay, also der Oberboden, der ist jetzt so quasi zwischen bis zu 25 Zentimeter und der Unterboden, wenn man das jetzt bewertet, geht so bis zu 50 Zentimeter und jede Schicht ist dann halt immer anders. Und das bringt auch diesen Bodengeschmack schön rein, auch in den Wein und diese Vielschichtigkeit. Das gibt natürlich auch wieder der Traube wieder, also der Boden gibt der Traube wieder auch diesen Geschmack mit und auch dieses Interessante und Spezielle eben vom Terroir, wenn wir es jetzt so besprechen, aber Terroir ist immer auch so ein Begriff, wo viele Leute jetzt sagen, okay, das ist das Terroir, aber Terroir beinhaltet ja nicht nur den Boden, sondern auch viele, viele Dinge auch darum, herum. Aber nochmal, ganz wichtig für mich, die beste Traube ist natürlich immer die Riede auch, wo es wächst, weil es ja auch spannend ist. Jede Riede oder jede Lage ist eben anders. Und ganz, ganz wichtig im Alter der Reben, desto tiefgründiger die Erträge gehen auch automatisch auch zurück. Also man bekommt auch viel weniger Ertrag, wo sie natürlich dann aber super gut auf die Qualität eben auswirkt.
Ja, das ist aber das Thema, was ist Terroir, was ist Herkunft, das ist ein Gesamtbild. Also du kannst es nicht immer runterbrechen, nur auf den Boden an sich. Das ist genau. Der Boden, Alter der Stöcke, die Ausrichtung, das ist die klimatischen Einflüsse, das ist auch der Winzer.
Richtig.
Der Winzer ist immer Nummer eins, weil wenn der Winzer nicht versteht, wo er herkommt, dann wird er das nicht in die Flaschen bringen. Aber das, was du da magst, seit Jahrzehnten inzwischen schon, das sind immer pure Herkunftsweine und das sind von den vermeintlich einfacheren Blaufränker bis dann natürlich bis zum Flaggschiff, zum Bärwolf, da geht der Weg richtig durch. Und du spürst immer bei jedem Wein, was du magst, da ist ein Weg, das ist die Herkunft, das ist purer Blaufränkisch, das ist immer Eisenberg. Was mir aber aufgefallen ist, ich bin ehrlich, wie ich auf das Thema Ortswein gekommen bin, ich habe diese Flasche gesehen, 1979, das war Kabinett noch.
Genau richtig, ja, mit dieser
Campus-Etikette. Ne? Das war eine coole, richtig coole Etiketten.
Ja.
Hast du aber nicht mehr, gell? Den Deutschschützener.
Wir haben jetzt den Deutschschützener, also bei uns wird es auch mit dem Jahrgang 22 eben diese Ortsthematik geben, nicht nur bei uns, sondern auch jetzt im ganzen Gebiet. Eisenberg, also Eisenberg DAC, ist ja eben Region. Dann werden von der Pyramide die Ortsweine kommen, also das ist dann bei uns mit dem Jahrgang 22 Deutschschützen und Eisenberg. Eben von den zwei Orten und dann oben an der Spitze hast du quasi eben die Riedenweine dann, was auch aus diesen beiden Orten kommen. Für uns natürlich ist es so, dass die Riedenweine an sich schon jetzt an Bedeutung auch gewinnen, aber der Peerwolf besteht ja aus den besten Rieden eigentlich und daher ist für uns das die Riedenthematik, sage ich mal, im Moment ein bisschen sicher nicht in den Vordergrund gerückt. Wir haben zwar einen Ried-Weinberg, den gibt's jetzt seit dem Jahrgang 2017, wo wir eben auch diesen Riedenwein machen, aber nochmal, unser Augenmerk ist natürlich immer, und warum sollte das auch nicht sein, weil das ja auch mein Herzblut oder von der Familie das Herzblut eben dieser Peerwolf und da, wo es eigentlich aus den sechs besten Weinbergen oder sechs besten Rieden, weil der kommt aus sechs Rieden, eben dieser Wein eben besteht.
Aber was mir halt gefällt, dass man sieht, das, was wir da jetzt mit den Rieden, also mit den Klassifizierern, mit dem DAC-System machen, das ist ja nichts Neues, das hat es seinerzeit schon mal gegeben. Und ich finde es aber trotzdem spannend, so wie dein Papa war ja dann schon ein Vordenker und auch Vorreiter, weil so gedacht haben nicht viele, dass die schon seinerzeit gedacht haben, dass die Herkunft, das heißt der Deutschschützener oder Deutschschützen, sie gleich genau. Wichtig ist wie die Rebsorte per se. Und das finde ich schon richtig cool.
Genau. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, was mein Vater damals schon auch erkannt hat. Es ist ja dann quasi auch ein Eisenberg, also unter Bezeichnung Eisenberg mit 97 auch dann dazugekommen. Und wie gesagt, aber Beowulf hat sich dann eben so auch entwickelt, weil man gesagt hat, okay, man braucht trotzdem noch ein bisschen immer die Essenz oder die Spitze drauf. Und das hat sich eben damals in dieser Zeit so entwickelt, begonnen eben mit Beowulf, mit dem Jahrgang 1992, damals der Zeit entsprechend auch, wo ja auch ein großer Anteil Cabernet Sauvignon dabei, also bis zu 25% sogar. Aber wie gesagt, das war eben damals die Zeit, aber wo wir jetzt richtig wieder in die richtige Richtung zurückgerudert ist und auch mit dem Jahrgang 2012 dann wieder Beowulf eben 100% blaufränkisch, muss auch so sein, aus einer blaufränkisch Region, dass eben der Spitzenwein natürlich dann auch bei einem Betrieb hundertprozentiger blaufränkisch ist. Und es hat schon immer auch das bisschen hin und her Hickhack, ja, machen wir das früher, später. Ich hätte es sogar gerne ein bisschen früher gesehen, aber es war halt so am Markt, diese internationalen Rebsorten, ein bisschen ein Tupf dort, ein bisschen ein Tupf da drauf. Und das hat natürlich der Markt auch verlangt und haben auch die Kunden dementsprechend, ja, das ist halt so. Aber wie gesagt, ich stehe jetzt nicht jetzt noch mehr drüber über das Ganze, weil eben Eisenberg von der Region, also vom Eisenberg DRC eben doch nur um Blaufränkisch geht und das ist auch der richtige Weg und das ist auch sicher der richtige Weg für die Zukunft, wo auch mein Sohn, der Clemens, einfach für diese Rebsorte hundertprozentig brennt.
Ja, international gesehen hast du eigentlich ja nur Merlot, was reinsortig dann ausgebaut wird.
Genau, dieser Merlot, ja, das passt für mich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und der Merlot fühlt sich eigentlich ja weltweit sehr, sehr wohl. Und wir haben in Deutschschützen in erster Linie Merlot und dann ein bisschen ein paar Reben am Eisenberg oben. Und da gibt's eben seit dem Jahrgang 97 einen reinsortigen Merlot. Vielleicht zur Geschichte. Wir hätten auch, sage ich mal, den Merlot ja geplant gehabt. Cabernet Merlot, blaufränkisch, eben für den Beowulf. Aber ich bin dann richtig froh, dass man auch jetzt im Nachhinein betrachtet, dass wir den Merlot mit 97 reinsortiger abgefüllt haben, wo uns auch das erste Barrique-Fass, was wir geerntet haben, super gut geschmeckt, haben wir gesagt, okay, wir füllen sie dann mal ein Jahr reinsortig an, also mit einer speziellen Etikett. Freund des Hauses aus der Region hat quasi so eine kleine Etikette quasi für den Wein jetzt gestaltet, was eigentlich bis jetzt auch so geblieben ist mit dieser Etikettierung und ja, wieder ganz klassisch und traditionell, sage ich mal, im Barrique-Fass ausgebaut. Werden wir vielleicht in Zukunft auch ein bisschen in größeren Holzfässer vielleicht auch sehen von der Stilistik her, dass wir auch sagen, okay, wir wollen schon auch, wenn jetzt Rebsorte draufsteht, eine andere mit Merlot international, aber dass es trotzdem noch Deutschschützen Eisenberg einfach schmeckt. Nach der Region, nach der Herkunft, vom Boden her. Und da muss man jetzt nicht ganz traditionell, wie es halt üblich ist, international auch diese Rebsorte im Barrique-Fass sehen. Wo wir uns ja generell in Zukunft vom Neuholz auch verabschiedet haben. Also wir machen das immer so ein bisschen Step by Step und Schritt by Schritt. Wir möchten auch den bestehenden Kunden gar nicht so vor die Nase irgendwo die Weine stoßen und sagen, okay, du hast das früher, hast das geliebt, das hat mir gut geschmeckt und jetzt will ich von heute auf morgen diesen Cut machen und trinke jetzt komplett ganz was anderes. Also wir gehen das immer sehr behutsam an, sehr auch mit Weitsicht und ich persönlich möchte mir auch gar nicht so jetzt reinstürzen in was und dann sagen, okay, boah, das muss jetzt von heute auf morgen gleich sein. Also ich lasse das immer ein bisschen auf mich einwirken, schaue mir das eher ein bisschen immer alles in Ruhe an und zuerst ein bisschen immer mehr im Kopf passieren lassen, wie vielleicht sagen, okay. Ich glaube, für das bin ich auch schon ein bisschen mehr Routine. Da bin ich auch jetzt nicht, wie ich so von der Schule heimgekommen bin, habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir auch wieder die ganze Welt verändern, ja, und so. Und hat ja einige, ich sage mal, Reibereien, ganz nobel ausgedrückt, mit meinem Vater gegeben. Aber diese Geschichte hat es ja mit in der ganzen Österreich in der Winzerschaft gegeben. Ist auch klar und ist auch gut so. Einmal hat es halt mehr und einmal weniger. Ist das ruhiger runtergelaufen, das Ganze.
Ja, aber was ja auch wichtig ist für die Entwicklung, weil wenn's du nicht drauf gepocht hättest, das was Neues, was anders kommt, dann würde wahrscheinlich
richtig
das Gleiche noch immer so passieren. Aber was ich trotzdem wichtig finde, ist, was du richtig sagst, Kontinuität. Und das Herumhupfen und immer wieder einen neuen Stil machen, das ist für einen Winzer schon lustig, aber ich glaube, für den Endkonsumenten ist es oft schon wichtiger, dass er weiß, wenn er noch hingreift, was er kriegt.
Und genau, das ist.
Ich finde es schon cool, wenn neue Stile kommen, aber immer vor der neue Stil am Weingut ist auch nicht gescheit.
Nein, ganz sicher nicht. Also wie gesagt, wir wissen jetzt auch ganz genau, um was es geht. Es geht, ganz wichtig ist diese Herkunft, wo wächst der Wein. Das sind unsere speziellen Böden da eben am Deutschitzer Weinberg, haben wir diese mittelschweren, extrem eisenhältig, sagt ja auch schon Eisenberg, diese mittelschweren Lehmböden und ganz speziell am Eisenberg diese Grün- und Blauschieferböden und das muss man super gut in die Flasche bringen und das muss natürlich auch der Kunde dann schätzen und lieben lernen und er wird es auch, er schätzt es auch, das merkt man auch, dass er sagt, ist ja für mich immer super gut, wenn die Kunden zu mir kommen und sagen, ey, okay, das ist ja dieser Südburgenland oder dieser Eisenberg, das ist das einfach, wo man gut vom Glas rausspürt und wenn man das jemand sagt, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht und so muss es auch in die richtige Richtung auch gehen. Wo wir versuchen ist, dass man natürlich die Weine jetzt auch ein bisschen feiner, eleganter machen möchten. Nicht? Also es haben sich auch die Speisen auch geändert. Nicht? Also die Küche hat sich ja ganz stark geändert, auch in Österreich. Ist auch leichter geworden. Ein bisschen. Und da muss natürlich auch die Weine auch dementsprechend gut dazu passen. Da kann ich nicht wieder einen massiven Eisenberger am Tisch stellen, der was ein bisschen ein kratzigeres Tannin hat, ein bisschen zu viel Tannin hat. Speziell zu viel Holzgeschmack. Holzgeschmack verwischt ja so viel von einer Herkunft. Daher gehen wir Schritt bei Schritt auch vom Holz weg. Also wir haben auch eben begonnen, wie man die ersten Barrique-Fässer, gut, das war eine Wahnsinnsgeschichte, wenn ich mir denke, wie man die ersten Fässer 1986 eben vom Winzerkollegen Lieberling Großöflein abgeholt haben. Mein Vater, haben wir sie einen Bus angemietet und sind wir halt mit meinem Bruder damals, muss ich auch erwähnen, mein Bruder Erich, der was auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Rotweingeschichte am Eisenberg und auch bei uns im Betrieb und auch mit dem Beowulf, dass das so eine richtige Richtung genommen hat. Und da sind wir halt hingefahren und haben sich halt dieses Barrique-Fass geholt. Nicht? Weil es war ja früher, Holzgeschmack war ja ein großer Fehler. Das war ja damals ja verböhnt. Und das war ja auch so dann die Diskussion. Der Vater ist von Frankreich nach Hause gekommen. Sollen wir was machen? Ja, nein. Aber der Vater hat gesagt, ja, sicher, werden wir das probieren, auch mit dem Blaufränkisch, wir werden sie das anschauen, weil es war ja eigentlich mit 86, 87 dann die ersten zwei Jahrgänge, wo wir unsere zwei, drei Barrique-Fässchen gehabt haben, ein reinsortiger Blaufränkisch und dann erst eben mit 88 ist eben dieser Cabernet Sauvignon dazugekommen und dann eben dieser ganz große Schritt auch mit 92, mit dieser Namensgebung Beowulf. Und da haben wir dann, das hat eigentlich wie eine Bombe eingeschlagen, muss ich sagen. Also das war dann damals noch die Weinmesse, die Vinova, haben wir den eben 94 da präsentiert, der Sommelierschaft in Wien und auch extrem interessierte Kunden. Das hat sich alles super entwickelt, dass die Konsumenten so wissbegierig waren und auch das so super aufgenommen haben. Also das war wirklich eine spannende Zeit und auch schon ein Motor für mich selbst jetzt als junger Mensch, dass ich sage, das ist super, dass die Leute das so schätzen. Du magst ein Produkt eigentlich und dann sagen die Leute, wow, das schmeckt mir, das ist gut. Und das ist für mich ja jedes Jahr wieder ein Antrieb, wo ein bisschen auch, wenn man schon ein bisschen länger Wein macht, dass man einfach wieder Motivation kriegt. Am Anfang des Jahres. Ein bisschen so, ja.
Also eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, was du da jetzt erzählt hast. Und das ist wirklich berührend, wenn man da hört, dass früher, also wenn man die Weine auf den Markt gebracht hat, da ist man wirklich noch, da ist die Sommelerie gekommen, da sind die Wirte gekommen und haben das noch gekostet.
Genau.
Und ich glaube, da waren dann schon die großen Betriebe, so wie Steiereck oder wahrscheinlich Rudi Kellner seinerzeit in Wien, das waren schon die, was die dann auch auf die Karten gegeben haben. Und das war also so unglaublich wichtig. Weil du gesagt hast, ja.
Wie gesagt, es war sicher eine ganz wichtige Zeit, weil es generell, also wenn einmal diese Leute oder auch die Gastronomie, der Konsument halt unseren Wein nicht angenommen hätte, so wie er ist, da rede ich jetzt nicht nur jetzt von unserem Wein vom Eisen, sondern generell von österreichischem Wein, und das ist super gut, also da bin ich echt, ja.
Unglaublich, das ist wirklich cool, ja. Und da siehst du einfach, dass ich liebe Blaufränkisch wirklich ohne Ende, weil das so ein Herkunftswein, so ein charaktervoller Wein ist. Wir müssen noch einmal ganz kurz, jetzt steigen wir wirklich ins Flaggschiff, ja. Blaufränkisch, Beowulf ein. Jetzt, ich will ja nicht immer mit dem Flaggschiff anfangen, weil das müssen wir aufbauen. Aber 92, die Geburtsstunde, da warst ja du schon dabei, aber ich glaube, der Erich war da mehr dabei. Stimmt das oder bin ich da falsch?
Genau, richtig. Ich bin ja der Jüngste in unserer Familie, also wir sind zu dritt und der Erich ist eben der Ältere. Und der hat natürlich damals schon auch sicher den richtigen Weitblick gehabt. Er war auch damals in Wien, auch weil er in Wien auch damals auch studiert hat. Und natürlich hat er mit dieser ganzen Gastronomie-Szenerie und auch mit den Restaurants, was damals waren, super gute Zugänge gehabt und hat ihm auch sicher, sage ich mal, dieser Weitblick, ich war halt, wie gesagt, im Betrieb auch dann tätig, nach der Weinbauschule war in erster Linie mehr schon für den Sachen zuständig, also für den Weingarten, dann für die Arbeiten im Weingarten, und das im Keller haben wir uns eigentlich jetzt geteilt, man muss jetzt sagen, Vater, Bruder und ich, ich war jetzt so halt der Dritte, der Jüngere, nicht? Ich habe jetzt nicht so viel zum Mitreden gehabt bei der ganzen Geschichte, aber habe trotzdem sicher aus der Zeit auch viel mitgenommen, weil ich ja, sage ich mal, viel gelernt haben, also auch von beiden, also vom Vater natürlich auch und natürlich auch vom Bruder, vom Erich. Und bin aber trotzdem, dann habe ich schon, weil mein Bruder ist ja dann 2000, hat er quasi den Betrieb dann verlassen und ist in Richtung Slowenien gegangen, wo er zwei Betriebe, Weißweinbetriebe, ja, aufgebaut hat, muss man sagen. Und dann bin ich mit meinem Vater eben, habe ich das dann halt gemeinsam gemacht, einige Jahre, und wo ich dann eben begonnen habe, mit dem Jahrgang, sage ich mal, 2003, 2004, selbst die Verantwortung für alles dann zu übernehmen. Und das war dann schon ein bisschen eine Zeit, wo man dann, wenn man allein für was verantwortlich ist, braucht man schon ein bisschen eine Zeit, dass man dass man sich da richtig gut selbstständig ein bisschen auch einarbeiten kann. Mhm. Weil wenn man so zweit ist, kann man sich ein bisschen absprechen oder kann eine zweite Meinung zumindest, nicht? Und wenn man jetzt, wie gesagt, selbst nur diese Entscheidungen treffen muss, ist es immer gut, wenn ich jetzt auch noch immer meine Eltern, also meine Mutter muss ich natürlich auch hervorheben, weil die ist ja auch maßgeblich immer natürlich im Hintergrund stehend, aber trotzdem gebrennt, ist jetzt noch immer Vollgas im Weingarten. Und dann ist auch meine Frau jetzt auch dann dazugekommen, die Melanie. Und ja, das ist jetzt immer so eine schöne Geschichte, wo wir uns gegenseitig eben ein bisschen besprechen, beraten. Auch jetzt mit Clemens dann, der was jetzt auch schon 2 Jahre jetzt im Betrieb mitredet, mir fast ein bisschen zu viel, da wird er jetzt, wenn er das hört, ein bisschen, aber das muss ich auch sagen, nein, es passt eh gut und er hat schon ein bisschen auch sein eigenes Projekt, gell? Also er macht jetzt auch schon 3 Weine, ein Wölscherding, ein Rosé und ein Blaufränkisch, da geht's jetzt auch ein bisschen komplett ein bisschen andere Richtung. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen auf das eingehen?
Ja, unbedingt. Durfte ich schon kosten und sind wirklich fantastisch.
Ja, okay, hast du
ja, okay. Wir haben es ja bei der Welschmeisterschaft, hatten wir seinen Welschriesling dabei.
Ah, genau, richtig. Da haben wir und da war ja der Jahrgang mit 2020.
Richtig, eigentlich der erste Jahrgang.
Wo wir ein kleines Barrique-Fässchen probiert haben und das war eigentlich ein Wein, wo wir ja 4-5 Tage auf der Maische gehabt haben. Schon eigentlich schon angegoren und haben dann eher ins Fass dann halt, ins Barrique, ins Gebrauchte gegeben. Ja, es ist ja auch, wie mir ganz klassisch diesen Welschriesling, ja, gemacht bei uns im Betrieb, frisch, fruchtig, Säurebeton, Stahltank, eher leichter. Und das mit dem Maische habe ich eigentlich, bin ja nie in Berührung gekommen. Und wie gesagt, nochmal, das ist für mich auch immer spannend, wenn man andere Dinge auch als ein Betrieb ein bisschen miterleben kann, wo es jetzt nicht nur immer geht darum, ja, was ich jetzt eh schon 20 Jahre gemacht haben. Also ich bin schon auch aufnahmefähiger Mensch und ein Mensch, der was auch gern, wenn es gescheit ist natürlich auch nicht und wenn es gut passt, auch schon tun lässt und nicht sagt, okay, jetzt ich will das jetzt mit aller Gewalt sagen, jetzt bin ich der Chef im Haus und andere Leute haben nichts zum Sachen. Obwohl ich schon ein bisschen immer sagen muss, ich bin schon trotzdem, wenn es ums Letzte geht, dann möchte ich schon ein bisschen auch schon das auch sehen, was ich mache. Aber ich bin schon eigentlich ein Mensch, der was sehr, sehr, sehr umgänglich ist, glaube ich. Und René, du kennst mich schon länger von vor allem vor Dollerers Zeiten her, gell, bist du noch beim Hermann Dollerer gehört hast. Und das waren schon super Geschichten, glaube ich. Da haben wir schon Schlachten auch geliefert, wenn man es so sagt, darf jetzt, oder?
Du hast absolut recht. aber es sind wirklich, das sind so viele Ereignisse, was wir schon zusammen erlebt haben.
Und müssen wir nochmal einen Podcast machen.
Ja, da können wir noch drei Podcasts.
Vielleicht auch irgendwann einen wirklich über eure ganzen Erlebnisse und dann vielleicht, ja, vielleicht auch im nächsten Jahr oder auch nach der nächsten Ernte oder so, wirklich dann vielleicht auch mal mit dem Clemens mal die andere Seite hören. Ich könnte mir auch einen Podcast vorstellen, mal mit den Damen am Weingut.
Genau, das wäre spannend.
Ich finde es immer interessant. Ja. Wir Damen sehen das ja immer so ein bisschen anders. Wir sehen uns gar nicht so sehr also im Hintergrund, sondern in Wahrheit managen wir ja alles und lassen die Männer nur denken, dass sie vorne stehen.
Genau.
Aber gut, das ist wirklich ein anderes Podcast-Thema. Im Hinblick auf die Zeit hätte ich wieder aus meiner Weinliebhaberbrille noch eine abschließende Frage und würde dann den Reinhold gerne in der Zukunft nochmal bei uns haben. Aber jetzt zum Schluss auch mal Richtung Perwolf, aber grundsätzlich seine Weine, seine Stilistik und das Thema Zeit, die Lagerfähigkeit. So wie ich das raushöre, ist es zum einen schon einmal so, wir haben jetzt vom Jahrgang 22 zum Beispiel gesprochen, dass ich merke, dass ihr die Weine auch eben nicht früh in den Handel gebt, sondern bei euch lagert und dann aber auch noch sagt, sie werden besser, wenn man sie liegen lässt. Also so diese Zeit, die Entwicklung vielleicht auch erleben noch nach vielen Jahren. Das ist ja was der René auch sehr schätzt und da würde ich gerne noch etwas zu hören.
Von mir jetzt oder von René?
Reinhold von zuerst. Dir. Du bist wichtiger.
Okay, gut. Also wie gesagt, der Blaufränkisch ist ja, sag ich mal, eher nochmal ein Wein, wenn man den jetzt nicht fein und eleganter behandelt und die Traube nicht voll reif ist, ist ja der Wein jetzt an sich ja eher ruppiger und einfacher Wein. Aber wie gesagt, hochreife Trauben und für Weine, die was jetzt ja 10, 20, 30 Jahre sind, oder auch also Blaufränkisch kann das locker machen, auf alle Fälle, die brauchen dann eben diese Zeit. Also wir müssen den Wein eine dementsprechende Fasslagerung geben. Da reden wir ja für den Beowulf 2 Jahre im Holzfass. Und danach dementsprechend auch in der Flasche, wo wir jetzt leider Gottes noch nicht ganz schaffen, also für den Beowulf speziell schaffen. Aber ich sage immer eigentlich, vor 5 Jahren würde ich ja gar keinen Beowulf nicht angreifen. 5 Jahre und älter, besser eigentlich 10 Jahre und älter. Und da spielt natürlich der Beowulf dann erst richtig das aus, eigentlich, was er kann. Also ich würde immer empfehlen, 10 Jahre und älter, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich vorausgesetzt bei perfekter Lagerung. Also man braucht dann schon dementsprechend einen Keller, der was jetzt, sage ich mal, so eine Lagertemperatur mit 14, 15 Grad wäre schon anstrebenswert und auch gut, weil je kühler, desto langsamer reift und schöner reift auch der Wein dann in der Flasche. Und in der Flasche muss man auch sagen, also so eine Magnumflasche und größer ist auch eine super Geschichte, wo der Wein auch super gut schön reifen kann. Generell Wein reift. Aber Perwolf nach 10 Jahren. Und natürlich muss man auch sehen, was für ein Jahrgang. Also wenn der Jahrgang super, super gut ist, wird man sicher locker erst vielleicht ab 15 Jahren anfangen zu trinken. Wenn man ein bisschen einen kleineren Jahrgang hat, also dann würde ich das so nach 10 Jahren angehen. Also unter 10 Jahren, wenn man einmal die Möglichkeit hat, würde ich keinen Perwolf angreifen.
Ja, super, danke. Also das sind wirklich die Tipps,
gerne,
die wir brauchen. Und auch ein bisschen, ich bin ein ungeduldiger Konsument. Ich würde natürlich gerne sofort erleben, aber einfach liegen lassen und dann genießen.
Ja, also super, wenn man natürlich, wenn ich ins Wort zerfallen darf, wenn man ein bisschen ungeduldiger ist, dann gibt es natürlich bei uns auch Weine, die was natürlich auch früher zum Konsumieren sind. Also
genau.
Wir haben ja auch dementsprechend Blaufränkisch, wo man jung trinken kann, 1 bis 3 Jahren. Und das geht halt auch zwischen 5 und 10 Jahren. Also dann, wo bei uns auch die in der Reservekategorie ist von den Weinen her. Also da hat man so viele Möglichkeiten und es gibt ja so wunderschöne Blaufränkische in ganz Österreich, also hätte jetzt ja, oder Burgenland, wenn man schon sagen muss, ganz Österreich. Ja,
bleiben wir
im Burgenland oder bleiben wir am Eisberg, genau. das passt halt super gut. Und,
ja, super. Also vielen, vielen Dank. Ich weiß, wir könnten noch sehr, sehr lange sprechen, weil eben über die Reserven und so weiter. Aber ich glaube, wichtig war auch vor allem der Perwolf. Das ist einfach etwas, was man noch besser als ja österreichischen Top-Wein begreifen sollte, verstehen sollte und eben auch liegen lassen sollte noch ein bisschen. Und deswegen, ja, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ich bedanke mich sehr bei dir, Reinhold, und kann für mich...
Ich sogar danke.
Ja, danke. Und ich kann für mich und für die Zuhörer einfach wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe. Und was ganz wichtig ist, Perwolf ist der alte Name einer Siedlung 2021, die Deutschschützen war. Es ist keine Lage, sondern der Name für den Ort Deutschschützen. Trinkt Perwolf in 10 Jahren erst. Ihr werdet durchdrehen, das ist ein Wein, der nicht nur national, sondern international gesehen zum Besten zählt, was wir haben. Lieber Reinhold, danke, du bist fantastisch, bleib so und ich freue mich schon wieder, wenn wir uns treffen. Danke, danke.
Genau, danke auch, danke zurück. Tschüss.
Ciao, ciao.